Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Unternehmereinblicke, die Erfolgsgeschichte von Vectoflow und ihrer Gründerin Katharina Kreitz. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Hi, schön, dass ihr wieder beim Podcast von fürgründer.de dabei seid. Wir sprechen im Podcast regelmäßig mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre Erfahrungen und welche Tipps und Strategien sie haben. In dieser Folge ist Katharina Kreitz zu Gast, Mitgründerin von Vectoflow. Zu den ersten Kunden von Vectoflow gehörte damals ein Formel-1-Rennstall und mittlerweile zählen auch ABB, Porsche, Siemens und Tesla zum Kundenkreis. Vectoflow hat bereits 2018 den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie Startup gewonnen, ist mittlerweile auch mit einer Niederlassung in den USA aktiv und hat Ende 2023 eine Series A-Finanzierung über 4 Millionen Euro abgeschlossen. Und gleichzeitig gab es für das Unternehmen auch große Herausforderungen, zum Beispiel als Katharina nach einem schweren Unfall im Koma lag. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun gemeinsam über Ihre Reise als Unternehmerin sprechen können. Hallo Katharina.
Hallo René.
Katharina, ganz kurz zum Einstieg, nachdem ich ja schon so ein paar Kunden von euch genannt habe, was für Produkte setzen die Kunden denn ein?
Keine Sorge, bitte schaltet nicht ab, ich erkläre es ganz, ganz leicht. Also wir stellen aerodynamische Messtechnik her, also wir stellen allerlei Sensoren her, die Strömungen messen. Also meistens ist es Luft, aber es kann auch Gas, Öl, Wasser, egal eigentlich, was sich bewegt sein. Und da messen wir zum Beispiel, was ist denn da für ein Druck in der Strömung oder wie schnell ist denn die Strömung oder welche Temperatur hat die oder von welcher Seite kommt die, also in welchem Winkel. Und das braucht man, damit ich zum Beispiel, wenn ich jetzt bei BMW im Windkanal bin und ich möchte ein ganz aerodynamisches Auto entwickeln, dann muss ich ja wissen, wie geht die Strömung um das Fahrzeug rum. Und das kann ich mit unseren Sensoren sagen. Oder wenn ich zum Beispiel auf einer Drohne bin und unser System damit installiert ist, kann ich zum Beispiel sagen, okay, wie schnell ist denn die Drohne? Oder wenn da eine Windböe kommt, dann kann unser System das vorab sagen, so hey, Motor rechts, mach mal ein bisschen mehr Power, sodass es dann stabil weiterfliegen kann. Und so gibt es einfach für ganz viele Applikationen und es werden immer mehr, weil Effizienz ja was ist, was immer wichtiger wird. Dementsprechend gibt es da immer mehr Anfragen und immer mehr Use Cases, wo unsere Messtechnik benötigt wird.
Mhm. Und wie ist dann das Geschäftsmodell dahinter? Also wie verdient ihr dann Geld mit der Herstellung und dann dem Verkauf dieser Technik?
Also wir machen tatsächlich von Anfang bis Ende alles. Also wir haben quasi eine Auslegung, das Design und alles von der Sensorik an sich. Wir stellen alles additiv her, also alle unsere Sonden und Messrechen sind mit 3D-Druck, meistens im Metall hergestellt, weil wir es da perfekt anpassen können und auch mit der Physik sehr spielen können. Dann Nachbearbeitung von den additiv hergestellten Sonden, dann werden die noch kalibriert, weil die müssen quasi noch ein Hirn bekommen, wenn man das so möchte. Also für den Geschwindigkeitsbereich, wo das nachher eingesetzt werden muss, das machen wir auch in unseren eigenen Windkanälen, wir haben mittlerweile zwei. Dann kommt da noch eine Software mit dazu, damit der Kunde das nachher auch nutzen kann. Und es kann auch noch sein, dass wenn der Kunde quasi irgendwelche Druckscanner noch braucht oder so, dass er das dann auch noch alles von uns bekommt. Also tatsächlich ist es so ein bisschen so ein Baukastenprinzip. Also er kann quasi nur das einzelne Messdevice haben, aber er kann dann quasi auch die komplette Messkette haben. Und wir machen da alles. Und das ist aktuell, ist das primär Projektgeschäft. Also da ist dann zum Beispiel irgendwie eine große Firma, die ein neues Triebwerk entwickelt und sagt, hey, bitte instrumentiert mal das Triebwerk. Das ist dann ein langes Projekt. Das geht dann über Monate. Aber jetzt gehen wir auch in Serien, wo quasi dann tatsächlich nicht nur das One-Time-Recurring-Revenue, natürlich, wenn dann die Kunden glücklich waren, kommen die dann wieder. Aber das kann man ja nicht abschätzen, wann dann eine neue Entwicklung stattfindet. Aber dass wir dann quasi auch mehr diese Recurring reinkriegen, daran arbeiten wir auch gerade.
Mhm. Dann lass uns jetzt aber ganz an den Anfang gehen. In welcher Situation warst du bei der Gründung von Vectoflow damals und warum hast du dich für die Gründung von Vectoflow entschieden?
Ich habe ja direkt nach dem Studium gegründet. Also ich habe Maschinenbau studiert mit Spezialisierung auf Luft- und Raumfahrt und Gasdynamik und war selten in Vorlesungen und war sehr, sehr viel in der Industrie unterwegs, weil ich wollte ja wissen, wo gehe ich denn mal hin? Was interessiert mich? Ich habe da viel am Prüfstand gearbeitet und habe da öfters mit Messtechnik zu tun gehabt.
Mhm.
Und die Messtechnik war einfach nie gut. Also dass man sich da viel geärgert hat. Es gab eigentlich nur einen Hersteller, was alles schwerer gemacht hat. Und dann habe ich damals meine Diplomarbeit bei BMW geschrieben und mein jetzt Mitgründer, der Christian, damals war das der Betreuer meiner Diplomarbeit, der hat davor bei GE gearbeitet, der hatte auch noch einen Doktor in Turin gemacht und hat dann bei BMW gearbeitet zu der Zeit und hat ganz, ganz viel in seinem Leben schon mit Messtechnik zu tun gehabt und ja, war einfach immer so unzufrieden, einfach weil es einfach nur einen Hersteller gab und der wusste das auch ganz genau, dass er der Einzige ist. Und der hat dementsprechend auch keinen Service gegeben, weil er wusste ja, man kam ja eh nicht um die herum. Und so saß man dann im Windkanal und haben dann zusammen gemacht, ha, jetzt gibt es doch da diesen 3D-Druck, auch in Metall. Ja, könnte man doch jetzt mal sich überlegen. Und dann sind wir zur Firma EOS, das ist ein großer 3D-Druckhersteller in der Nähe von München, haben denen das vorgestellt. Die wussten zwar nicht wirklich, was das sein soll und es ist ja schon ein sehr nischiges und sehr nerdiges Gebiet. Und dann haben wir gesagt, ja, hört sich cool an, irgendwie Industrie. Und dann haben die da ganz, ganz viel gedruckt und irgendwann hatten wir dann ein Bauteil in der Hand, was zwar sehr, sehr hässlich aussah, aber funktioniert hat. Und dann hatten wir das so in der Hand und gesagt, ja, was machen wir denn da jetzt mit? Und Christian, so wie ich, ist Maschinenbauer, wie gesagt, hat auch noch einen Doktor da drin, also waren wir beide jetzt nicht irgendwie im betriebswirtschaftlichen Bereich unterwegs und auch davor nie wirklich mit Gründung irgendwas zu tun gehabt. Also mein Vater hat zwar eine eigene Firma oder hatte damals, aber trotzdem war das für mich eigentlich nie ein Thema, dass ich das auch haben will. Und dann haben wir, Christian und ich, uns beworben bei einem Gründerstipendium, das ist das Exist vom Bundesministerium für Wirtschaft. Und dann haben wir auch sehr, sehr schnell eine Antwort bekommen, so ja, super, tolle Idee, aber euch fehlt der BWLer. Und das hört man echt gar nicht so gerne als, als Maschinenbauer, weil man sich da ja doch immer dann als ganz, ganz toll sieht. Und dann haben wir ein Jobposting online gemacht und da haben sich echt viele Leute drauf beworben. Wir waren total verblüfft, weil wir dachten, hey, wir haben doch gar nichts jetzt hier, außer dieses, das sah aus wie so eine, ja, wie so eine Schnecke, was wir da gemacht hatten. Das ist echt gar nicht so optisch ansprechend und dann hatten wir sehr, sehr viele Jobinterviews, aber es war kein Match da und das muss einfach ein Match sein, weil ganz ehrlich, also wenn man irgendwie einen Gründungspartner hat, den sieht man im Zweifel vielleicht sogar mehr als den eigenen Partner, den man zu Hause hat und das da war einfach kein Match und dann habe ich von einer Freundin gehört, dass es da quasi so ein Gründungsstipendium, ein MBA gibt, den man in 10 Monaten in Paris machen kann. Und dann habe ich dem Bundesministerium das vorgeschlagen, habe gesagt, hey, wenn ich diesen MBA mache und da angenommen werde und ich dann quasi die BWL-Troller bin, kriegen wir das dann? Und dann hat die gemeint, ja, wenn du da angenommen wirst, dann ist das okay und ich diesen MBA dann mache. Und dann hatte ich mich da beworben, habe den MBA gemacht, 10 Monate später hat dann das Exist angefangen. Also das ging dann tatsächlich recht flott. Mhm. Wir haben dann noch in dem MBA-Studiengang, habe ich dann noch den Florian kennengelernt, der quasi auch Maschinenbauer war, aber aus Aachen und auch diesen MBA gemacht hat. Und dann der hat dann gemeint, hey, das ist cool, was ihr da als Idee vorhabt. Und dann haben wir zu dritt gestartet.
Mhm. Und du hast ja gesagt, du bist direkt von der Uni in ein Unternehmen dann gegangen, beziehungsweise hast das Unternehmen gestartet. Wie war das für dich?
Also es gibt ja die Leute, die sagen, hey, starte erst ein Unternehmen, wenn du viele Erfahrungen in der Industrie hast und alles. Ich bin da nicht so ganz d'accord, oder das ist sicher auch eine Möglichkeit, aber den Nachteil, den das hat, ist natürlich, also gerade am Anfang, hat man ja sehr wenig Geld, wenn man eine Firma gründet. Und weil es geht ja nicht anders. Und man hat auch, wenn man schon älter ist und schon vielleicht lange gearbeitet hat, hat man ja gewisse Verpflichtungen. Keine Ahnung, man hat Kinder, man hat vielleicht ein Haus, was man abbezahlen muss. Man hat, wenn man das nicht hat, eine Wohnung, die vielleicht nicht so klein ist und einiges kostet. Man hat ein teures Auto, man hat einfach sehr, sehr viele Verpflichtungen, denen man auch nachkommen muss. Und was ich aber super finde, nach dem Studium, da hat man das alles noch gar nicht. Also ich hatte einfach meine normale Studentenbude, die habe ich dann halt behalten. Mein kleines, schrottiges Auto, das habe ich halt einfach behalten. Und dementsprechend ist dann, sage ich mal, das Anfangen einer Firma und sehr stark auf die Kosten zu achten, ist als quasi gerade noch Student nicht so schlimm, weil man hat es ja eh gemacht. Dementsprechend finde ich das eigentlich ganz gut, direkt nach dem Studium zu gründen, weil man lernt sowieso, während man die Gründung und den Aufbau der Firma und alles, man lernt so unglaublich viel Und ich weiß gar nicht, wie viel einem dann wirklich Erfahrung aus der Industrie helfen würde. Man hat sich ja schon ein größeres Netzwerk gemacht und so. Das sind alles Punkte, die sicher wichtig sind. Aber viel ist ja echt so Learning on the Job.
Mhm. Netzwerk ist vielleicht eine Komponente. Das Thema Führung auch von Mitarbeitenden, vielleicht ein anderes. Wie würdest du darauf schauen?
Klar, das ist was, das macht man auch so Learning on the Job. Was sehr hilfreich ist, ist, dass man gerade, wenn man startet, aber auch die ganze Zeit, auch jetzt noch, man lernt ja unglaublich viele andere Gründer kennen, sei es auf irgendwelchen Events oder gerade wenn man anfängt, dann gibt es ja auch da diese Austauschtreffen und so. Und das ist egal, welches Produkt man hat oder so. Also eigentlich hat man immer die gleichen Probleme. Und ein Thema ist natürlich Mitarbeiterführung. Und auch hier tauscht man sich sehr, sehr viel aus, weil das einfach wichtig ist. Und ich habe viel Podcasts gehört, das mache ich immer noch. Ich gucke einfach, dass ich mit vielen Leuten rede, die für mich gute Führungspersonen sind oder waren, sodass man da sich schon informiert. Man hat sicher einen Teil schon in einem drin, aber da ist sicher noch Luft nach oben, was man alles sich noch aneignen kann.
Gehen wir sicherlich nachher auch nochmal ein bisschen im Detail drauf ein. Die Gründung von Vectorflow ist jetzt so 10 Jahre her. Viele Unternehmen wären ja gar nicht so alt. Wie würdest du jetzt mal rückblickend diese erste Dekade zusammenfassen, vielleicht auch so in den großen Entwicklungsschüben oder Etappen, die ihr da so durchlaufen habt?
Also ich weiß, jedes Startup, ich weiß nicht, wie lange man noch Startup sagen darf. Also wir sagen immer Startup nur, wenn es irgendwas umsonst gibt. Aber wir waren, glaube ich, oder sind sowieso speziell. Also wir waren ja im ersten Jahr tatsächlich positiv, was die Zahlen betrifft, weil wir da ja schon dann die ersten Kunden hatten und ja so gut wie keine Ausgaben hatten. Dementsprechend, das war schon ein bisschen komisch, wenn man das mit anderen Firmen jetzt vergleicht. Aber trotzdem, wir sind einfach am Anfang quasi die ganze Zeit eigentlich Bootstrap gewesen. Also wir hatten ein bisschen Geld vom Hans Langer bekommen, dem Gründer von EOS, aus seinem Family Office, weil wir einen Überschall-Windkanal bauen mussten. Und das war aber das einzige Invest, was wir hatten, weil da der Cash nicht ausgereicht hatte. Und dann haben wir uns so eigentlich so nach und nach entwickelt, quasi was wir uns gerade leisten konnten. Konnten wir uns dann noch einen Mitarbeiter leisten oder konnten wir uns eine Maschine leisten oder wie auch immer. So haben wir es so nach und nach sind wir dann gewachsen. Es hat Gott sei Dank den Markt auch so hergegeben, weil Stromsmeistern ist immer noch ein Nischenmarkt, ganz klar. Also wir werden sicher nicht das nächste Google, ist auch nicht der Anspruch. Dementsprechend war das glücklicherweise in unserem Markt so okay. Ich glaube, also die Meilensteine waren gerade so am Anfang, ja, dass wir dann zum Beispiel unseren Windkanal fertiggestellt hatten. Das war ein großes Ding, dass der dann funktioniert hat und auch mit so einer hohen Qualität, dass viele Firmen tatsächlich zu uns kommen, weil die Qualität einfach besser ist, als bei, wenn die sogar selber einen haben, als bei deren eigenen, weil wir das ja die ganze Zeit benutzen und die ganze Zeit testen und die ganze Zeit modifizieren und besser machen. Mhm. Wir bekommen da jetzt auch demnächst nochmal so ein Zertifikat für. Und das war sicher ein wichtiger Punkt. Klar, der erste Mitarbeiter, der dann nach einem Jahr kam, das sind ja alles so schöne kleine Steps. Wir haben ja am Anfang primär Automotive gemacht, weil einfach Turbomaschinen schwieriger war, weil natürlich das alles ein bisschen komplexer ist, auch von den Anforderungen. Das war auch ganz toll, dass wir da mit Siemens was für die Gasturbinen machen konnten. Das war auch so ein bisschen so ein Door-Opener, weil das durften wir auch nennen und da haben wir sehr, sehr positives Feedback gekriegt. Und dass wir uns da dann in die Richtung entwickelt haben und dann so nach und nach das Büro, dann auch ein bisschen in Richtung Werkstatt. Das sind so lauter kleine Steps dann. Jetzt, wenn man natürlich ein bisschen in der näheren Vergangenheit ist, ist dann quasi Niederlassung in Amerika, die wir ja gerade noch am Aufbauen sind, aber da dann erstmal die Gründung. Dann natürlich, als wir uns entschieden haben, nach quasi 9 Jahren, doch ein Investment, also ein richtiges zu machen, wo dann auch die Investoren, mit denen wir geredet haben, alle etwas verwirrt waren, weil sie gemeint haben, ja, so irgendwie, also da muss doch irgendwas kommen, also da ist irgendwas stimmt da nicht, weil dass man auf einmal nach 10 Jahren sagt, hey, ich will hier doch eine Finanzierungsrunde machen, irgendwas ist doch da faul. Und dann haben die sich das aber angeschaut, so ja, nee, macht schon alles Sinn, weil wir einfach immer mehr Serienanfragen für unsere Systeme gekriegt haben und wir dafür unsere Werkstatt ausbauen mussten und auch Zertifizierungen nachholen oder machen mussten, die natürlich sehr teuer sind. Dementsprechend, das war auf jeden Fall auch nochmal ein Meilenstein. Und dann natürlich persönliche, die ganze Zeit parallel. Also da gibt es unendlich viel. Also René, da können wir jetzt aber noch 3 Stunden weiterreden.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Lass uns vielleicht auf die Themen so ein bisschen durchgehen. Du hattest ja auch genannt, ne? Dann ist Siemens als Kunde hinzugekommen. Ich hatte im Intro schon eine ganze Reihe an namhaften Unternehmen genannt und dieses Thema. Aber wie schafft man es bei diesen Konzernen, auch als kleines Unternehmen, überhaupt erstmal wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden und dann auch beauftragt zu werden? Du hattest, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, und das hattest du ja am Anfang genannt, ihr habt euch über eine sehr, sehr gute Qualität dort positioniert in einem Markt, wo eben bisher nur ein Player da war, der es dann nicht so gut gemacht hat. Und ihr habt aber sehr, sehr konsequent auf das Thema Qualität gesetzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, was aus deiner Sicht notwendig ist, um eben so große Unternehmen auch als Start-up überzeugen zu können.
Also was auf jeden Fall ein Vorteil ist, ist, dass wir nicht in einer Serie drin sind. Also wir sind Test-Equipment, was quasi jetzt nicht in jedes Auto verbaut wird oder sowas. Also wir sind dann im Windkanal zum Beispiel, das wird dann zur Messung genommen. Das macht schon mal, sag ich mal, die Hürde deutlich niedriger, dass man da quasi gesehen wird. Dann ist es natürlich, das Schöne ist, wir sind Nerds, wir reden mit unseresgleichen, in Anführungsstrichen, wir sprechen die gleiche Sprache. Und natürlich muss man auch dann sich mit vielen Leuten unterhalten, einfach, das ist wichtig. Und auch auf dedizierte, wirklich technische Konferenzen gehen, wo Paper vorgestellt werden und alles, was jetzt nicht so die Sales-Dinger sind, aber wo man dann wirklich quasi mit den Leuten wirklich tief ins Detail gehen kann und tief über Messtechnik reden kann einfach. Das hilft auf jeden Fall. Was uns bei Siemens geholfen hatte, war, wir waren schon in Kontakt mit denen, aber dann kam tatsächlich das Tech Founders, das ist von der Unternehmertum, so ein Accelerator, und da hatte Siemens uns dann ausgewählt als Partnerfirma dann. Das hat uns da sicher geholfen. Also dass wenn es da so kleine Hilfen irgendwie geht, das hat einfach, ich weiß nicht, ob es nicht sonst auch gekommen wäre, aber das hilft sicher für die Sichtbarkeit, wenn es dann solche Sachen wie Tech Founders gibt, wo quasi dann irgendwie große Firmen mit kleineren zusammenarbeiten, da muss man wirklich auch aufpassen, weil es gibt natürlich, als das mit Startup bekannt wurde, oder was heißt bekannt wurde, aber halt irgendwie so fancy, dass jeder, oh, wir brauchen das jetzt, dann hat jede Firma ja irgendwie, also jede große irgendwie, ja, wir machen jetzt auch irgendwie so Startup-Arbeiten und so, was dann aber teilweise in den Firmen an sich gar nicht so gut ankommt, weil das sind dann halt einfach irgendwie so eine kleine Zelle, in Anführungsstrichen, die dann mit Startups redet und denen dann alles Mögliche verspricht. Ich weiß noch, ich habe mal auf irgendeinem Event, wo ich gesprochen habe, da war der Türkese auch da. Da hatte der dann auch gemeint, ja, wir arbeiten jetzt auch voll viel mit Startups und so. Und da hatte ich dann auch reingerufen, so, ja, das ist schon richtig, das ist auch so. Nur war dann zum Beispiel da Supplier zu werden. Wir hatten dann quasi die Zusage, ja, wir kaufen was von euch und dann sollten wir Supplier werden. Und dann wird man halt wieder ganz normal behandelt wie jedes andere Unternehmen, was ja auf der einen Seite schon fair ist. Aber man hat halt viele Sachen einfach noch nicht, die große Firmen haben. Dementsprechend habe ich da auch gesagt, ja, da muss man aber auch ein bisschen anders herangehen. Also was ich, was von Zahlungsziel, 90 Tage Zahlungsziel bis zum Ende des Monats oder irgendwelche solche Sachen. das ist halt nicht so, was jetzt einer jungen Firma hilft. Und das hatte ich denen dann auch gesagt. Und er meinte, ja, sag Bescheid. Also er würde sich dann da irgendwie nochmal für einsetzen. Ich so, nee, ich habe das dann schon geregelt. Ja, und das war halt auch sehr lange Diskussionen und so weiter. Also das, ich weiß nicht, ob das mittlerweile, ist ja jetzt auch schon echt lange her, ob sich das geändert hat. Aber da muss man sich schon darauf vorbereiten, dass auch wenn Firmen quasi offen sind, mit Startups zu arbeiten, ist halt der Rattenschwanz in Anführungsstrichen dahinter vielleicht doch nicht so umgestellt. Also vielleicht ist der Wille schon da, aber SAP, sag ich mal, hält länger, so vom Mindset her.
Mhm. Ja, es ist, glaube ich, nach wie vor ein Thema, ne? Dass dann zwar auf der einen Seite euphorisch geschaut wird und dann, wenn es dann aber an die Einkaufsabteilung übergeben wird, dann wären da eben ganz andere Dinge. Dann wird nochmal plötzlich über den Preis verhandelt. Dann kommen solche Zahlungsziele. Dann werden Dinge abgefragt, die bei Startups wahrscheinlich noch gar nicht im Reporting sind. Also insofern ist das durchaus ein Thema. Wie macht ihr denn momentan Vertrieb? Also du hast ja am Anfang gesagt oder eben gesagt, ihr wart dann auch auf Fachkonferenzen, weil es ist ja schon die Herausforderung, die richtige Person zu finden, die für das Produkt dann im Endeffekt aber auch eine Entscheidung treffen kann.
Also tatsächlich, dadurch, dass unser Markt kleiner ist, ist man da relativ schnell bekannt, wenn man gute Qualität liefert. Ja. Bis, ich würde sagen, Ende letzten Jahres war es tatsächlich so, dass unser Vertrieb eigentlich meistens über Empfehlungen lief und man einfach in Anführungsstrichen zurückgelehnt da sitzen konnte, ja, weil die Leute, die bei uns bestellt hatten, eigentlich meistens so glücklich mit den Sachen waren, dass sie einfach, wenn sie nochmal was brauchten, wiedergekommen sind. Ich sage nicht, dass wir nie Fehler machen, das auf gar keinen Fall, aber es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie man dann mit einem Fehler umgeht. Und dadurch, dass ich Messtechnik ja früher auch schon mal eingekauft habe, weiß ich ja auch, wie ich mich fühle. Also ich, wenn ich, sage ich mal, schlechte Qualität bekommen habe oder irgendein Problem habe, will ich, dass sich darum gekümmert wird und dass quasi ich einen Ansprechpartner habe, dass quasi ich auch das Gefühl habe, ja, die tun jetzt wirklich alles Menschenmögliche, dass ich jetzt zum Beispiel den Messtermin noch erreiche oder so. Ja. Ich finde, sowas ist sehr, sehr wichtig. Jetzt wegen der wirtschaftlichen Lage, das merken wir schon, machen wir zusätzlich auch noch, dass wir Leute anschreiben, dass wir auf noch ein paar mehr Messen gehen, ein paar mehr Leute kennenlernen und auch gerade in Amerika jetzt dieses ITAR machen. Also ITAR ist so ein Gesetz, was quasi für militärische Anwendungen gilt. Da müssen wir uns quasi ITAR-konform machen, dass wir auch militärische Aufträge annehmen dürfen. Also die Inc. in Amerika dann. Natürlich ist es so, dass die GmbH und die Inc. quasi da dann nichts miteinander zu tun haben, weil es darf quasi gar kein Wissen aus Amerika nach Deutschland fließen.
Mhm. Ist auch nochmal spannend, das nachher mal kurz thematisieren, wie da dieser Aufbau funktioniert hat. Über diese Zeit, dieser 10 Jahre, du hast ja vorhin gesagt, da kam dann plötzlich, also der erste Mitarbeitende ins Team und dann kam ja nach und nach mehr. Wie hat sich dieses Thema Team und auch vielleicht Teamzusammenhalt, Teamgefüge, Teamentwicklung verändert im Laufe der Zeit?
Also am Anfang ist es so ein bisschen mehr familiär. Also man sitzt oft abends zusammen, trinkt dann noch ein Bierchen oder so. Ja. Und je mehr man wird, also bei uns hat es so mit, ich glaube mit so 15 oder so 17 angefangen, Mitarbeitern, dann wird man irgendwie als Chef nicht mehr eingeladen. Dann war ich immer weniger, sag ich mal, mit meinen Mitarbeitern irgendwie noch irgendwie unterwegs oder so. Und da ist dann doch ein gewisser Abstand. Manche wollen es natürlich auch. Also man muss dann auch gucken, während ich sonst sehr offen, einfach freundschaftlich mit Leuten auch geredet habe, auch wenn ich zum Beispiel mal einen schlechten Tag habe, dass ich sage, oh Gott, heute ist ja scheiße, weil, und da dann auch persönliche Sachen erzähle. Das wurde teilweise dann, also gerade mit neuen Mitarbeitern so, hä, das ist jetzt ein bisschen komisch, so in der Richtung. Dementsprechend, da muss man sich schon, ja, das ist einfach dann was anderes. Und das ist auch okay, aber man muss sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass dieses ganz, ganz familiäre Enge, ich glaube, wir sind immer noch familiärer oder enger als andere Firmen, aber dieses ganz, ganz starke, das ändert sich.
Mhm. Und was waren dann so die wesentlichen Veränderungen auch vielleicht in deiner Art der Führung und auch dem Umgang miteinander und auch vielleicht eben gerade bei so Themen, wenn es mal nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast?
Also ich finde, Verständnis ist trotzdem immer wichtig. Also wenn jemand zum Beispiel seine Ziele nicht erreicht, dann klar, ist nicht toll. Und das sagt man auch, aber da muss man ja gucken, okay, woran liegt das denn dann? Und so, dass man dann halt einfach die Person dahingehend versteht, oder so, ist sie vielleicht überlastet, weil sie zu viel in irgendwelchen anderen Themen dann mit involviert war, oder dass man da dann schon schaut, dass man da so ein bisschen auf den Grund geht. Klar, das kostet auch alles wieder mehr Zeit, und man muss natürlich dann auch, klar, man hat einmal die Aussage dann von dem Mitarbeiter selber, aber man muss das dann schon, also glauben natürlich, aber trotzdem dann auch ein bisschen gucken, okay, ist das der wahre Grund, weswegen er jetzt zum Beispiel das Ziel nicht geschafft hat, oder gibt es da vielleicht andere Themen, vielleicht fehlen ihm irgendwelche Sachen, die er wissen müsste, oder vielleicht sind ja irgendwelche anderen Gründe dafür verantwortlich, dass das jetzt nicht geklappt hat. Da muss man schon ein bisschen mehr, finde ich, ins Detail immer gehen, aber klar, die Zeit, sich zu nehmen, ist, man hat ja immer nur noch 24 Stunden am Tag, dementsprechend, also das ist auf jeden Fall was nicht so einfach ist. Was dann natürlich geholfen hat, wir sind immer noch sehr flach von der Hierarchie, aber dass wir quasi eine zweite Ebene quasi eingeführt haben, dann quasi Leute, die zum Beispiel Sales quasi da den Hut auf haben, oder Entwicklung, oder die verschiedenen Bereiche, wo man dann quasi mit denen das dann mehr austauschen kann, und der dann quasi die Mitarbeiterführung dann für die unter ihm quasi dann auch ein bisschen machen kann. Aber klar ist das, hat man trotzdem auch mit den Mitarbeitern, wir sind ja keine 3000 Leute, hat man auch natürlich mit denen dann Kontakt. Man muss sich einfach immer Zeit nehmen.
Mhm. Wie legt ihr denn diese Ziele fest, über die ihr dann sprecht, ob sie erreicht wurden oder nicht?
Wir schauen, wo müssen wir hin? Wir schauen, ist das herausfordernd, aber machbar in unseren Augen?
Mhm.
Und dann setzen wir die Ziele zusammen mit den Mitarbeitern.
In welchem zeitlichen Rhythmus? Also wie lange haben Sie dann Zeit für die Ziele?
Ein Jahr. Das ist quasi pro Jahr.
Habt ihr dann Zwischenbesprechungen, oder trefft ihr euch, so mal überspitzt formuliert, dann ein Jahr später wieder und okay, wie weit seid ihr jetzt gekommen und schaut dann?
Nein, also da sind schon, dass man dazwischen immer drüber spricht. Das ist jetzt auch gerade im Bereich Sales. Ja. Es sind so viele Veränderungen einfach, dass es auch sein kann, dass quasi ein Ziel, was man am Anfang irgendwie definiert hat, jetzt überhaupt keinen Sinn mehr macht, oder dass das komplett schwan ist, weil einfach die Gegebenheiten irgendwie wegbrechen, auf denen das Ziel basierte oder so. Da muss man natürlich gucken, okay, tausche ich das jetzt irgendwie, oder wie mache ich das, weil da hat dann ja der Mitarbeiter in Anführungsstrichen, der konnte ja nichts dafür, dass er jetzt zum Beispiel irgendein Ziel nicht erreicht wurde, weil es halt einfach nicht mehr möglich war oder überhaupt gar keinen Sinn mehr macht.
Mhm.
Deshalb, also da muss man, glaube ich, schon immer ein bisschen näher dran sein, dass man die sonst auch ändert.
Mhm.
Weil einfach wir kein BMW sind, wo die Zyklen länger sind.
Mhm. Dann hast du ja vorhin den Prozess beschrieben, gemeinsam mal raufzuschauen, wie ist es gelaufen, was waren vielleicht Gründe, die Ziele nicht erreicht zu haben, wie weit, und da stellt sich ja dann immer die Frage, okay, man hat gesehen, okay, da gibt's Faktoren, kann man dann anpassen, und dann gibt's einen neuen Zyklus, und dann gegebenenfalls klappt es aber wieder nicht. Und für uns stellt sich ja immer die Frage, okay, wie lange versucht man dann diesen Weg zu gehen, auch mit diesem Teammitglied? Wie siehst du das, beziehungsweise wann sagst du auch, okay, hier ist der Weg zu Ende? Zweifel.
Also es gibt ja hier dieses Sprichwort irgendwie, hire slow, fire fast. Das ist, finde ich, immer leichter gesagt als getan. Ja, wir geben schon Chancen. Also es ist, wenn jemand das zum Beispiel bemerkt, okay, die Person ist in dem Bereich nicht gut, dann gibt man ihm nochmal eine Chance, sag ihm das auch, dass das jetzt sich ändern muss. So, dann passiert das wieder nicht. Okay, dann guckt man, wo kann ich den vielleicht woanders einsetzen, wo vielleicht irgendwie seine Stärken irgendwie besser herauskommen. Und wenn dann aber immer noch nicht es irgendwie, sag ich mal, zum Erfolg führt oder so, dann muss man sich trennen.
Mhm.
Und das ist nicht leicht, insbesondere wenn man nun, wir sind ja nicht so groß, dementsprechend hat man mit jeder eine persönliche Beziehung. Das ist schon nicht ohne, aber das muss man dann halt einfach machen, weil da ist halt echt, wenn man unbegrenzt Geld hat, okay, dann nimmt man auch irgendwelche Leute mit, die vielleicht nicht so der Renner sind, aber irgendwie nett, ja. Aber das ist sicher nicht in der jungen Phase möglich.
Mhm. Genau, ne? Du hast ja beschrieben, dass ihr nach wie vor, so auch dein Eindruck, ein relativ familiären, vielleicht nicht Umgang, aber so ein Gefühl habt. Und wenn da jemand entlassen wird, glaube ich, kann ich mir das schon als sehr naja, auch als so eine Art Schockmoment für das Team, für die anderen Mitarbeitenden im Vorstand. Wie geht ihr in den Situationen vor? Also in der Kommunikation, wie versucht ihr das vielleicht ein Stück weit aufzufangen?
Klar muss man sich meistens dann erstmal schon mal um Ersatz kümmern, ja, also dass man es schon im Vorhinein gemacht hat oder dass man dann halt dem Team auch sagt, weil je nachdem von wer dann wegfällt, auch wenn der die Person quasi nicht performt hat, aber der hat halt wenigstens bisher was gemacht, mhm, und das geht ja dann auf die Schultern von den anderen. Muss man gucken, okay, wie kann man das irgendwie abpuffern, wenn man noch nicht eine neue Person hat, dass man halt dann selber sagt, okay, ja gut, ich mache jetzt auch mit und unterstütze hier, dass man da dann so ein bisschen versucht, das dann besser zu machen. Aber es ist ja das Gleiche auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand kündigt, was in der heutigen Zeit gar nicht so selten ist, weil dieses wechsle alle 2 Jahre den Job, sei es, weil mich einfach vieles interessiert oder weil dann mein Gehalt viel besser steigt oder so. Mhm. Das gibt es ja auch immer mehr. Und das ist natürlich dann auch, wenn dann eine Person geht von quasi unserer kleinen Family, das ist schon jedes Mal so, und wenn das passiert, so bumm, oh nein, dann bin ich auch schon besser geworden, aber mich nimmt es dann schon immer so ein bisschen so, oh, keine Ahnung, und wenn es noch nicht mal nicht an uns lag, ja, aber die Person dann halt einfach irgendwie was Neues sehen möchte, da sagst du halt, ha, ja, verständlich, aber schade trotzdem.
Ja, ist, glaube ich, wir sehen ja auch viele, also in Bewerbungen sieht man das ja super häufig mittlerweile, ne? So Lebensläufe, die tatsächlich sehr, sehr staccatohaftig sind, wo kaum eine Kontinuität drin ist, außer die Kontinuität, ich wollte überall mal reingucken. Aber was macht man dann damit, ne? Also wie nimmt man das dann auch wahr? Weil kann man dann vielleicht davon ausgehen, okay, in 1 bis 2 Jahren ist dann hier das Gleiche wieder, ne? Wenn jemand da neu kommt, aber so einen Lebenslauf mitbringt. Deshalb vielleicht die Frage, worauf schaust du dann im Recruiting ganz gezielt?
Ja, aber also diese typische Bosch-Karriere, dass jemand quasi seine Ausbildung bei Bosch macht und dann auch in Rente bei Bosch gibt, das gibt es, glaube ich, wirklich nur noch ganz selten. Ich wäre, glaube ich, auch eher so der Typ, dass ich lange bei einer Firma bleiben möchte, mich aber da auch immer wieder auf neue Sachen stürzen möchte. Mhm. Gerade wenn wir jetzt hier die neue Generationen, und da meine ich jetzt nicht nur Gen Z oder so, das ist einfach normal, dass die Leute haben Wissen, also jetzt halt mal schauen, ob sich das jetzt halt auch so entwickelt, also dass man neue Jobs findet, weil viele suchen, aber jetzt gerade ist ja auch wieder mit der wirtschaftlichen Lage, werden ja auch wieder viele gefeuert und alles. Deshalb, also es ist immer so kommen und gehen, ne? Also mal schauen, wie es jetzt in dem Jahr dann darlegt, also ob es dann da immer noch so ist. Aber wenn ich ja, sag ich mal, die Möglichkeit habe, die ganze Zeit zu rotieren und mir alles anzuschauen, warum nicht? Wenn ich immer quasi die Sicherheit habe, ja, oh, irgendjemand nimmt mich eh. Und es wird auch nicht nur irgendjemand sein, sondern eine coole Firma, die mich interessiert, verstehst du schon, warum man das machen möchte. Ich schaue bei einem Lebenslauf nicht auf Noten, weil das ist für mich jetzt kein ausschlaggebendes Kriterium. Wenn jemand jetzt schreibt, er ist krass interessiert, was Fluiddynamik, Aerodynamik und so angeht, und dann sehe ich, dass da quasi nur schlechte Noten drin sind und ich kenne die Unis dann irgendwie und kann das einschätzen, wie schwer das jeweils ist, dann frage ich mich schon so, okay, wenn das so dein Favorite-Fach hier ist, wieso bist du da so schlecht drin? Also das hat ja dann mehr mit Verständnis als mit Auswendiglernen zu tun. Dementsprechend, also da gucke ich dann schon mal rein. Sonst ist es immer so ein Overall-Überblick. Also klar, wenn die Person dann schon mal in Amerika oder irgendwo im Ausland war, ist das natürlich auch super. Dieses typische Sauf-Erasmus, ja, das mittlerweile, glaube ich, jeder drin hat, das kann man jetzt mal ignorieren. Aber man muss natürlich ein bisschen gucken, welche Stelle suche ich denn? Suche ich dann wirklich einen Anfänger direkt von der Uni oder will ich jemanden haben, der schon Erfahrung mitbringt? Mhm. Was jetzt direkt von der Uni, was ich immer echt super finde, weil ich die Leute echt toll finde, sind Leute, die sich zum Beispiel über Formula Student engagiert haben oder bei Acker Fleek oder solche Sachen. Also so Vereine quasi neben der Uni, wenn man so möchte. Die Leute sind einfach gut, muss ich sagen. Also weil da merkt man auch einfach das Interesse. Und bisher haben wir da echt immer positive Erfahrungen gemacht. Wenn ich jemanden brauche, der Erfahrung hat, dann hast du ja einmal den CV. Wenn sich der ganz gut liest, dann lädst du den ja auch ein. Und dann haben wir so einen Fragenkatalog, den wir mit denen durchsprechen. Und wenn das quasi alles zu unserem, sag ich mal, zu unserer Zufriedenheit beantwortet wurde, in Anführungsstrichen, haben wir sonst auch so ein bisschen sozialere Fragen, die ein bisschen verrückter sind, wo man dann aber merkt, okay, dass man irgendwie ein bisschen Persönlichkeit von der Person auch sieht, weil wir halt einfach noch klein sind, ist das halt auch wichtig, dass dann quasi unser neues Familienmitglied auch da reinpasst. Und deshalb mache ich immer so Spaß oder so Unsinnfragen. Was ist das schönste Geschenk, was du je jemand gegeben hast? Egal wem. Es können deine Eltern sein, es kann ein Partner sein, es kann Freunde sein, kann alles sein. Was wäre das schönste Geschenk, was du jemals gegeben hast?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es wäre tatsächlich, ich habe mal, das ist schon viele Jahre her, da war ich mit meiner jetzigen Frau in Paris und also da waren wir noch frisch, also ganz, ganz kurz zusammen und haben natürlich so Fotos gemacht und kleine Videos und hinterher habe ich die auch einfach zum kleinen Film zusammengeschnitten und ihr dann als Geschenk fertig gemacht. Vielleicht würde ich das antworten, in der Tat.
Ja, schau, sowas oder zum Beispiel, welche Superheldenfähigkeit hättest du gerne? Und da kommt immer so, wie du gerade erzählt hast, kommt eine kleine Geschichte da dazu und dann siehst du immer mehr über die Leute, quasi einfach was sie sonst nicht erzählt hätten. Und das finde ich eigentlich immer schön, weil es einfach ehrlich einfach ist, weil das ist nichts, da kann ich mich nicht vorbereiten auf so eine Frage. Ja? Da muss ich halt irgendwas erzählen und da hörst du halt einfach ein bisschen Ehrlichkeit einfach durch.
Was würdest du aus meiner Antwort dann machen, wenn ich dir gegenüber sitze?
Da würde ich sagen, ja, ist eine süße Sache und da hat sich jemand Mühe gegeben. Das wäre einfach was Schönes. Quasi, du sagst, ja, da hat er sich Gedanken gemacht, ist was Kreatives. Wenn jetzt jemand zum Beispiel erzählt, das schönste Geschenk, oh, ja, ich habe mal, keine Ahnung, ein Buch geschenkt. Da sage ich, wow, Kreativität, naja, ne? Also, oder zum Beispiel, wir fragen auch einfach mal so, hast du mal was Kriminelles gemacht oder so? Oder irgendwas, aber halt auch eher lustig, ne? Also, keine Ahnung, wenn dann irgendwie einer sagt, ja, ich habe mal einen Kaugummi geklaut. Mhm. Aber wenn dann jemand kommt, ja, ich habe mal irgendwie jemand, keine Ahnung, ich habe mal eine Frau geschlagen oder so, denkst du, Alter, okay. Es ist eine Riesenliste an Fragen, die man dann quasi einfach mal so rauspickt, wo man dann halt einfach ins Gespräch kommt und nette Sachen erfährt über die Person, die man vorher nicht gedacht hätte.
Ja, jetzt hast du gesagt, das wäre mein Beispiel vielleicht, das Thema Kreativität da hätte da eine Rolle gespielt. Nach welchen vielleicht dann Attributen suchst du denn für euer Unternehmen dann? Also wo du sagen würdest, hier, ich suche halt nach Beispielen, die dann irgendwie folgende Attribute, vielleicht auch Werte irgendwie belegen, sodass wir da ein Gefühl haben, der oder die passt ganz gut zu uns.
Es gibt ja grundsätzlich erstmal die Sachen, die ich halt einfach für den Job brauche. Ne? Also brauche ich jemand eher, der abarbeitet oder brauche ich jemand, der führt oder selbst kreativ irgendwelche Vorschläge bringt, die Erfahrung hat. Was brauche ich denn? Also da hast du ja davor quasi dir schon Gedanken gemacht, wo du die Ausschreibung gemacht hast. Okay, was brauche ich denn überhaupt? Und dann natürlich sowas wie Werte. Das müssen alle haben, also vom Praktikant in Anführungsstrichen zum höchsten Management-Typ ever, müssen alle quasi die Werte haben einfach. Und da haben wir zum Beispiel so Werte wie, keine Ahnung, Vertrauen. Dann dadurch, dass wir ja auch mittlerweile viele Nationalitäten bei uns haben, muss eine gewisse Toleranz auch herrschen, aber trotzdem auch, dass man halt den Leuten mal was verzeiht. Aber das darf halt dann nicht auch immer so sein. Also wenn ich dann irgendwas toleriere, was eigentlich nicht so geil war, ja, von irgendjemand, der weiß das dann schon und das nächste Mal macht das besser, aber das ja vielleicht nicht beim ersten Mal komplett explodiere, dass ich grundsätzlich Hilfe anbiete, weil ich möchte die Hilfe ja auch bekommen, wenn ich ein Problem habe. Dann, dass ich halt eine gewisse Kompetenz natürlich auch aufgebaut habe und alles professionell mache. Wir haben eine professionelle Firma, dementsprechend müssen wir auch professionell handeln. Und was über allem natürlich steht, ist sowas wie Respekt. Dass ich quasi die jeweiligen Personen auf jeden Fall respektiere für das, was sie können. Als Person selber hatten wir zum Beispiel jetzt vor kurzem ein Thema, da hatten wir jemand auch aus dem Mittleren Osten, der bei uns quasi Werkstudent macht. Und der findet zum Beispiel, dass quasi Händeschütteln von Frauen quasi nicht geht und dass das was Positives ist quasi, ja, dass, weil man darf sie quasi gar nicht berühren, weil es quasi nicht in deren Kultur so ist, dass man das überhaupt darf, ja, das ist quasi eigentlich ein Zeichen von Wertschätzung. Also, ja, es ist schön, dass das quasi so ist daheim, aber in Deutschland kommt das anders an. muss man ja ganz klar sagen. Also wenn mir jemand zum Beispiel die Hand nicht gibt, dann sehe ich das als nicht respektvoll an. Naja. Deshalb muss das geändert werden und das sprechen wir dann auch an.
Mhm. Spannendes Thema. Insgesamt können wir auch, glaube ich, noch lange drüber sprechen, aber lass uns noch ein paar andere Aspekte eurer Entwicklung beleuchten. Du hast ja auch gesagt, ihr wart lange gebootstrapped und erst nach 9 Jahren im Prinzip und dann gleich eine Series A-Runde, also nicht diesen klassischen Verlauf, ne, Pre-Seed, Seed und so weiter, sondern direkt eine Series A mit 4 Millionen Euro. Welche Tipps würdest du anderen Gründern, Gründerinnen mitgeben, die eben nach Kapital suchen und da insbesondere auf Investoren zugehen wollen, so auf diese Erfahrung, die du da gemacht hast? Was ist besonders wichtig?
Also erstmal würde ich gucken, kann ich vielleicht irgendwo Geld auch herkriegen, wo ich es nicht über Investoren oder wo ich nichts vergeben muss. Keine Ahnung, gibt ja viele Förderprojekte, keine Ahnung, ZIM läuft jetzt aus. Also solche, wenn man irgendwelche Entwicklungen hat, steuerliche Forschungszulage und solche Sachen, also da kann man ja schon auch da Unterstützung suchen oder die ganzen EU-Dinger, sowas wie Clean Sky oder Horizon 2020, was ja jetzt dann ein bisschen anders heißt, aber vielleicht kann man ja darüber auch was kriegen, weil das ist natürlich das in Anführungsstrichen günstigste, wobei es echt viel Aufwand ist. Aber das würde ich als erstes mal checken und gucken, okay, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche anderen Acceleratoren oder so, die da auch Geld geben oder so. Ob mir das natürlich ausreicht, weil meistens ist es ja nicht so viel. Wenn ich jetzt VCs suche, dann würde ich einfach schauen, oder was heißt einfach, aber dann gucke ich einfach in meinem Netzwerk und sage, okay, wer kann mir denn eventuell helfen? Und versuche einfach maximal mit vielen Leuten zu reden. Vielleicht kann mir irgendjemand ein Intro machen. Vielleicht kann ich einfach mir wir haben zum Beispiel so eine ganze Liste an Investoren. Das hatten wir dann von Ventures bekommen, also die quasi das Family Office von EOS. Das hat sich transformiert in einen Fonds. Und deshalb hatten wir die dann quasi auch schon als VCs dann drin. Die haben eine ganze Liste an Investoren. Und dann kann man gucken, okay, welche würden dann zu uns überpassen? Weil zum Beispiel viele investieren ja gar nicht in Hardware, jetzt nur so als Beispiel. Und dann gucke ich so, okay, wer passt denn? Und dann kann ich die ja schon mal ansprechen und denen dann mein Deck schicken. Einfach viel reden, viel schicken, so eine Runde vorzubereiten oder überhaupt erstmal Leute zu finden, ist echt ein Vollzeitjob und du hast ja eigentlich auch noch so den normalen in deiner Firma. Also das ist schon sehr viel Aufwand, muss man schon sagen.
Mhm. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp, ne? Sich da auch viel Zeit freizuräumen, weil das muss dann eben im Fokus stehen und nur so nebenbei wird nicht funktionieren.
Ja, aber da würde ich halt eher sagen, ja, es muss im Fokus stehen, aber also man diese Zeit freiräumen, das geht ja auch nicht. Dann würde ich eher sagen, quasi, ja, dann schläft man halt einfach ein bisschen weniger oder macht vielleicht in der Zeit wenig andere Sachen, weil der Rest der Arbeit, der ist ja immer noch da. Ne? Das ist ja auch wichtig für die VCs, also quasi, ja, in was wollen sie denn investieren? Natürlich wollen sie in was investieren, wo was vorangeht. Und wenn ich jetzt quasi sage, okay, jetzt halt mache ich einfach nur noch die Investorsuche und mache jetzt mal hier Freeze bei meiner Firma, wenn das mal ein halbes Jahr dauert und der Investor fragt, ja, was hast du denn das letzte Jahr gemacht, so, ja, nach euch gesucht. Weiß ich nicht, ob das dann so gut kommt. Also man muss schon irgendwie gucken, dass ich es halt irgendwie hinkriege, das beides parallel zu machen.
In den Gesprächen, was würdest du da sagen, sind so ganz wichtige Punkte, auf die man achten sollte, damit man im Endeffekt das einerseits das Interesse, aber dann eben auch das Vertrauen auf der Gegenseite weckt oder bekommt?
Also es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was will ich denn auch nachhaben? Okay, mein erstes Ziel ist klar, ich will dieses Geld irgendwie haben oder ich brauche dieses Geld. Es ist die Frage, natürlich kann ich dann den Investoren dann irgendwelche Storys vom Pferd erzählen, wie krass das skaliert und bla und in dem Markt und so weiter. Aber damit wird man einfach nicht glücklich. Dann hat man vielleicht die Investoren in dem Moment überzeugt und die würden dann investieren, aber dann hat man halt, sag ich mal, das Problem ziemlich nach hinten verschoben, weil dann muss man ja auch liefern. Ja? Genau. Dementsprechend finde ich jetzt schon, dass vielleicht Deutsch und alles, aber dass man ein bisschen ehrlicher herangeht und sagt, okay, das sind halt die Chancen, das sind die Möglichkeiten. Klar, es ist immer the best case, ja. Man zeigt nicht the worst case, ja, man zeigt immer the best case, aber dass man halt sich auch selber damit wohlfühlt, wenn man sich damit wohlfühlt, dass man quasi danach ohne Ende torpediert wird auf die Zahlen, die man sich da irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt hat, aber selber schon nicht dran geglaubt hat. Nein. Wenn man das haben möchte, ja, dann soll man es so machen. Aber ich fand es eigentlich angenehmer, dass ich halt irgendwie in einer gewissen Ehrlichkeit, und es ist ja auch ein Vertrauen, was ich da mit den Investoren dann habe. Unsparen, es kann von Monat zu Monat so alles anders sein. Auf einmal ist zum Beispiel ein Bereich, den du in der Finanzierungsrunde noch als den vielversprechendsten gesehen hast, ist auf einmal gar nicht der vielversprechendste, weil sich da neue Erkenntnisse irgendwie hast du dann irgendwie bekommen, und auf einmal ist ein ganz anderer Bereich to go, ja, und dann fragen die immer so, hä, was ist denn jetzt los? Da sind sowieso schon so viele Änderungen, und wenn dann schon startest mit irgendwelchen Sachen, an die du selber nicht geglaubt hast, das finde ich einfach falsch. Dementsprechend sollte man sich da halt gucken, okay, mit was fühle ich mich denn wohl, und was kann ich auch im Best Case leisten hier, weil sich eh so viel ändert.
Welchen Einfluss hat das dann auf das Thema, wer bekommt wie viele Anteile? Weil wenn ich mir auf der anderen Seite vorstelle, du gehst in den Pitch mit dieser Hockeystick-Entwicklung, woran grundsätzlich ja keiner glaubt, aber im Endeffekt zeigst du einen sehr ambitionierten Case.
Muss trotzdem drin sein, ne? Der Hockeystick, der muss ja trotzdem immer drin sein.
Genau. Zeigst aber im Prinzip eine sehr ambitionierte Entwicklung und kannst damit vielleicht auch rechtfertigen, eure Anteile sind dann jetzt eben nur so und so hoch. So, jetzt gehst du realistischer rein, und dann ist eben nicht so eine ambitionierte Entwicklung drin, die dann wiederum aufzeigt, naja gut, dann wollen wir aber im Prinzip jetzt auch höhere Anteile haben im Zweifel. Also wie gehst du diese Balance dann an?
Na klar, du hast die Bewertung, die natürlich sich danach entwickelt, je nachdem, was du für Szenarien da aufzeigst. Mhm. Und du solltest halt, also das ist meine Meinung, einfach ein Szenario haben, womit du dich wohlfühlst, weil es bringt dir ja auch nichts, wenn du du hast jetzt wenig quasi abgegeben, und beim nächsten Mal, weil du es einfach so übertrieben hattest, hast du dann eine niedrigere Bewertung als die bei der jetzigen Finanzierungsrunde, und es verwässert alles so dermaßen und so, und also das ist ja dann auch Schmarrn. Deshalb, du musst da wirklich so eine Balance finden zwischen, okay, was ist denn möglich, an was glaube ich denn, vielleicht mit ein bisschen, also erstmal Best Case und auch sicher mit ein bisschen Glück und so, wenn das jetzt alles so kommt, wie eigentlich das jetzt ausschaut, dann kann ich das aber erreichen, dass du selber daran glauben kannst. Mhm. Und nicht so quasi, dass ich eh schon sage, ja, das wird ja eh nichts, und da dann irgendwelche komischen Zahlen da in den Raum wirfst oder so. Dementsprechend musst du einfach da die Balance finden, womit fühlst du dich wohl, und in Bezug auf, okay, wenn ich meine Bewertung aber so setze, dann gebe ich halt so viel ab, und wenn ich sie halt utopisch setze, dann ist das nur ganz wenig. Aber wenn ich dann halt ein bisschen langfristig denke, macht das auch keinen Sinn.
Ja, das ist ein wichtiger Tipp, ne? Man sieht sich in der Regel auch mehrere Male zu einer Finanzierung. Also im Prinzip nach der Runde ist ja häufig vor der nächsten Runde. Und das auch schon mit dem Kopf zu behalten, weil dann kann es eben genau das geben, was du gerade beschrieben hast. Eine deutliche Herabsetzung in der Bewertung und dann eben auch Verwässerung. Und dann habe ich auch nicht viel gewonnen durch diese extremen Ausschläge.
Noch eine Sache dazu, was ja auch dann noch dazu kommt, ist, dass du dann auch das Vertrauen von den Investoren ja verlierst, wenn du quasi davor mit dem super Case daherkommst und so, der an den du selber nicht geglaubt hast, aber da einfach, muss man ja sagen, einfach fett gelogen hast, ja, das kommt ja auch nicht gut an, ja. Also wenn du dich selber schon nicht mit gut gefühlt hast und dann das auch noch dann irgendwie weitergegeben hast, das ist, glaube ich, wirklich keine, also es ist ja eine Lose-Lose-Situation, weil dann der Investor dir beim nächsten Mal, wenn du ihm irgendwas erzählst, dir auch nicht glaubt, weil du hattest ja da schon mal gelogen und so, weil was anderes hat er von dir bisher nicht gesehen. Also das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Wie gesagt, jeder, wie er möchte, gell, aber also ich finde es keine gute Art, und wir gucken auch, dass wir zum Beispiel unsere Investoren, sind wir sehr, sehr transparent, weil es bringt einfach nichts, das nicht zu sein. Wir sitzen hier, wenn man so möchte, alle im selben Boot, und dass das dann auch das Ziel erreicht, werden Informationen einfach direkt weitergegeben.
Katharina, dann lass uns ganz kurz auf ein Thema noch kommen, was schon ein paar Mal angeklungen ist, USA. Ihr habt euch entschieden, international dahin zu expandieren. Kannst du uns da vielleicht ganz kurz mitnehmen, was sind so die wichtigsten Schritte, um das auch gut hinzubekommen, und was sind die Herausforderungen dabei?
Also tatsächlich ist es eigentlich gar nicht so schwer. Also man macht dann halt die Delaware Inc. Das ist quasi, also das ist eigentlich das Ding, was man da gründet. Und das ist super schnell. Das ist nicht so wie in Deutschland mit GmbH ewig lange und so und mit Einlage und bla. Das geht eigentlich rucki zucki. Und dann hat man halt erstmal quasi seine Inc. Da muss man sich natürlich, um je nachdem, was man damit machen möchte, muss man sich um so Sachen, die man halt auch in Deutschland hat, kümmern. Also sei es Versicherungen oder sei es eine Bank. Mhm. Das fand ich zum Beispiel total witzig, weil wir kennen das ja aus Deutschland, dass eigentlich eine Bank günstig ist. Ne? Also eine Bank kostet nichts und dass ich mein Konto bei einer Bank habe, ja, das ist eigentlich quasi umsonst. Ja, in Amerika sah das ein bisschen anders aus und auch Online-Banking. Also ich dachte ja immer, wir sind rückschrittlich hier in Deutschland. Ja, nee, das ist echt, ich war so überrascht, wie aufwendig das da noch ist, also dass du überhaupt eine Bank gefunden hast, die einen Online-Zugang hat, war schon echt nicht ohne. Und dann war ich gerade aus Amerika wieder zurück, dann hieß es, ja, aber ich muss immer vor Ort sein, um da das Bankkonto aufzumachen und alles. Und nein, es geht nicht, dass ich das von quasi Übersee mache, außer ich zahle irgendwie $400 oder $500 im Monat, nur dass ich das Konto habe. Aber sie haben natürlich den Mehrwert, dass sie Schecks, was ja in Amerika auch ein Thema ist, annehmen. Und ich so, oh Gott, ey, also so ein Schmarrn. Das muss man auf jeden Fall dann klären, was alles lösbar. Und dann halt Buchhaltung irgendwie finden. Da habe ich mir einfach mehrere Angebote eingeholt und so mal einfach zu einer gegangen. Und dann ist es ganz interessant, da sind wir gerade, also wir haben aktuell kein physisches Office. Das suchen wir ja oder das werden wir jetzt erst quasi bauen oder da dann einziehen. Wohin gehe ich? Muss ich mir halt verschiedene Sachen angucken. Was ist für mich wichtig? Wo sind eventuell unsere Kunden? Unsere Kunden sind überall. Dementsprechend ist das eigentlich kein wirklicher Punkt. Aber wo sind zum Beispiel auch Universitäten, wo ich gute Leute herkriegen kann? Ist da ein internationaler Flughafen in der Nähe, wo ich vielleicht auch hinfliegen kann, möglichst schnell? Dann, was für uns auch, finde ich, interessant war, dadurch, dass ich ja mal diesen German Accelerator gemacht habe und da in San Francisco gewohnt habe, das ist schon krass, wenn man aufsteht und dann ist eigentlich der Tag in Deutschland schon gelaufen. Mhm. Deshalb finde ich die Zeitverschiebung auch ein Punkt, wenn man gerade am Anfang, aber wahrscheinlich auch längerfristig sehr eng mit den Leuten zusammenarbeiten muss, dass ich da vielleicht nicht ganz so viel Zeitverschiebung mit drin habe, dass es vielleicht eher an der Ostküste ist. Das fand ich ein Punkt. Da fließen einfach sehr, sehr viele Sachen rein. Dann sind natürlich die ganzen States buhlen ja um genau solche Firmen, die übersiedeln werden. Und die haben verschiedene Anreize. Also sei es irgendwie, dass man irgendwie Steuerbefreiung kriegt oder wenn man irgendwie so und so viele Mitarbeiter hat, dann kriegt man das und das. Also da kann man sich dann alle möglichen Assets, die es so gibt, anschauen und gucken, okay, gibt es da vielleicht irgendwas, was einen da mehr überzeugt als das andere.
Mhm. Und im Thema Recruiting und auch Führung?
Recruiting ist so ein Thema, das war halt, wo ich sonst sehr viel über Empfehlungen einfach von Bekannten mache, geht es natürlich in Amerika nicht so einfach. Da hatten wir dann quasi eine Agentur, die gesucht hat. Nee. Da haben wir unseren ersten Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, war leider ein Fehlgriff. Aber da war wirklich so ein bisschen das, was man daraus gelernt hat. Also man muss schon sehr, sehr eng führen. Ich hatte jetzt auf der Bits and Pretzels ein nettes Gespräch, wo es dann hieß, dass quasi alles unter einer halben Million Gehalt taugt nichts in Amerika, wo ich dann schon geschluckt habe, ist so, Alter, okay. Also das war deren Erfahrungen. Aber ich sage, okay, das ist so nicht ganz drin. Aber dieses engere Führen, weil es einfach gewohnter ist in Amerika, da ist, glaube ich, schon was dran.
Okay, auch spannend. Ich habe es im Intro schon angesprochen. Du hattest vor einiger Zeit auch einen sehr schweren Unfall. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, was ist passiert und was waren dann auch die Konsequenzen für das Unternehmen?
Ja klar, gern. Ich liebe Skifahren und ich tue es auch immer noch. Und ich fahre Ski, seit ich geboren bin eigentlich. Und ich bin auch die Piste, wo das passiert ist, schon 1 Milliarde Mal gefahren. Mhm. Und mir fehlt auch die Erinnerung an den Unfall. Deshalb kann ich auch nicht sagen, was ich falsch gemacht habe. Aber ich bin, statt rechts zu fahren, bin ich geradeaus gefahren. Und dann bin ich erst mit meinem Unterschenkel gegen einen Baum und habe den gebrochen. Und dann bin ich aber so eine Böschung runter und habe mit dem Gesicht gebremst an irgendeinem Baum. Und da habe ich die Hälfte meines Gesichts pulverisiert. Da ist dann auch so ein Stück Ast durch mein Auge in mein Hirn irgendwie rein. Also erst durch die Stirn hat die pulverisiert und dann in mein Hirn. Und ich hatte tatsächlich relativ Glück, weil es war schönes Wetter an dem Tag. Da kam dann auch direkt ein Heli, der mich dann ins Krankenhaus gefahren hat oder geflogen hat, weil sonst wäre das nicht möglich. Also ich hätte keinen Transport in ein Krankenhaus jetzt mit dem Auto überlebt, weil das wäre zu langsam gewesen. Mhm. Da wurde ich, ich glaube, 13 Stunden irgendwie operiert und das sah eh aus, dass ich da sterbe, weil das einfach so krass war. Und dann habe ich aber die OPs überlebt oder die OP und dann wollten die mich aufwecken, aber dann haben die es nicht geschafft. Ich lag dann im Koma. Und dadurch, dass ich eine Hirnverletzung, eine irreversible hatte oder habe, haben die dann gemeint, ja okay, das wird wahrscheinlich so sein, dass ich mindestens ein Jahr im Koma liegen werde und dann infantil aufwachen werde, dass da quasi nichts mehr geht. Und da war es aber so, dass ich nach 2 Wochen Koma wieder selber aufgewacht bin. Hm. Und das war dann so ein bisschen, was ist das denn jetzt? Und dann habe ich so ein, wo die mein ganzes Gesicht wieder aufgebaut haben. Das war dann die Anschluss-OP. Die haben sie dann in München gemacht. Also die erste war noch in Österreich, die rettende. Und dann die Rekonstruktion war dann in München. Und dann wurde ich sehr schnell in Frühreha. Das ist quasi wie Krankenhaus eigentlich nur als Reha gebracht. Und ab da setzt eigentlich erst so meine Erinnerung ein. Mhm. Und ich hatte halt eigentlich alle Muskeln verloren, weil du brauchst nur eine Woche Koma, dass du alle Muskeln verlierst. Und da hatte ich dann, natürlich musste ich erstmal wieder laufen lernen und dass das alles wieder so funktioniert. Ich musste auch, also zum Beispiel, ich hatte so, weil mein Kiefer jetzt zersplittert quasi war, ich habe keine Zähne verloren, aber ich hatte so eine riesige Zahnspange außen, weil mein Kiefer ja wieder gerichtet werden musste. Ja, das Erste, was ich mal gegessen habe, war eine Himbeere quasi, wo ich harte Sachen essen durfte und danach hatte ich Muskelkater. Also kann man sich mal vorstellen, wie blöd das dann war. Ich habe gesucht, was vielleicht das Problem ist und am Anfang zum Beispiel konnte ich auch keine Uhr lesen, aber das war dann auf einmal wieder da. Und ich habe dann die ganze Zeit gesucht, okay, wo ist denn das, was mir jetzt fehlt? Was ist dann das Problem? Aber es ist bis heute ist nichts aufgefallen, was jetzt irgendwie schlechter geht oder was weg ist. Also die erste Erinnerung meinte, ja, wahrscheinlich war da irgendeine Information gespeichert, die irgendwo anders im Hirn auch schon war, also was einfach redundant war. Mhm. Oder es war einfach leer da, der Bereich. Oder konnte durch andere Bereiche abgedeckt werden oder so. Dementsprechend, was ich auch interessant fand, dass das Hirn noch in Anführungsstrichen so wenig erforscht ist, dass solche Sachen nicht direkt gesagt werden können. So, okay, dass man sieht das CT-Bild und sagt, okay, das und das kann sie nachher nicht oder so, dass das nicht möglich ist. Also wie viel Forschung da eigentlich noch gemacht werden muss, weil es dann einfach echt wie ja Fischen im Dunkeln ist. Ne? Also weil man einfach gar nichts darüber oder sehr, sehr wenig darüber weiß. Das fand ich sehr erschreckend, muss ich sagen.
Aber gut, dass es dann so ausgegangen ist. Nun warst du aber trotzdem eine lange Zeit raus aus dem Unternehmen.
Genau. Ich war ein halbes Jahr, war ich außerhalb der Firma und glücklicherweise hat das Team einfach super funktioniert und es konnten viele Sachen, wo ich halt nichts aufgeschrieben hatte oder so, konnten die dann quasi nur mit Hilfe von dem jeweiligen Kunden so quasi, was machen wir denn hier eigentlich gerade? Weil Katharina können wir gerade nicht fragen. Und es war ja auch die ganze Zeit noch nicht sicher. Also als ich dann in der Frühreha so gute Entwicklungen gemacht hatte und alles, da wurde das alles sicherer. Aber gerade wo ich dann noch auf der Intensiv im Koma lag, war ja okay, vielleicht kommt sie nicht wieder. Ja, und wir müssen ja trotzdem als Firma überleben. Also das haben die schon gut gemacht. Mein Vater ist dann auch am Tag von meinem Unfall direkt in die Firma gefahren und hat dann halt geschaut, okay, was muss gemacht werden und hat sich dann auch mit drum gekümmert. Das hat aber mein Team wirklich ganz toll gemacht in der Zeit.
Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass das eine enorme Unsicherheit, also sowohl auf Seiten des Teams, auf Seiten der Kunden produzieren kann, wenn eine Schlüsselperson im Endeffekt auch ausfällt und dann eben ja auch noch nicht oder mit ungewissem Ausgang. Ne? Also wie lange dauert es, kommst du ohnehin wieder oder überhaupt wieder? Ich glaube, das kann eine ganze Menge Verunsicherung produzieren.
Auf jeden Fall. Und es war ja auch jetzt nicht so, dass dann quasi den Kunden gesagt wurde, ja, Katharina stirbt vielleicht, wissen wir aber noch nicht, sondern da war halt erstmal, ja, okay, Katharina ist jetzt verhindert. Oder wurde halt solche Sachen, weil das sagst du ja dann auch nicht. Das ist ja auch ein bisschen Privatsphäre so quasi. Ja, und ich hatte mit vielen Kunden ein nettes Verhältnis. Also manche waren dann auch so, weil sie das gar nicht, also mit denen schreibe ich auch WhatsApp und so, ne? Und als sie dann gesehen haben, ich antworte nicht, dann waren die eher verwirrt, weil das kennen sie von mir nicht, dass ich mal ein paar Stunden nicht antworte, okay, ja, aber dass ich dann irgendwie über Tage nicht erreichbar bin, die haben sich dann tatsächlich echt Sorgen gemacht und haben dann in der Firma angerufen, haben gesagt, ich erreiche die Katharina nicht, was ist denn da los? Denen wurde dann teilweise auch gesagt, ja nee, sagen wir gerade nichts. Und das hat dann natürlich auch nicht zu deren Beruhigung geholfen.
Ja, ist ein Paradebeispiel auch für Krisenkommunikation, ne? Sowohl nach innen als auch nach außen. Und vielleicht auch die Frage, was macht man eigentlich, ne? Wie sieht's mit einer Notfallliste aus? Wer hat Zugänge, die vielleicht nur du hattest? Wer hat das Wissen? Du hast ja selber gerade gesagt, du hast viele Dinge gar nicht aufgeschrieben, sondern die waren in deinem Kopf. Wie sorgt man eben für so einen Fall vor? Vielleicht hast du da nochmal so 2, 3 Tipps, die du jetzt auch rückblickend siehst, was ihr vielleicht hättet auch anders machen können oder was du vielleicht auch anders gemacht.
Also was ich auf jeden Fall hätte anders machen können, ist dokumentieren, Sachen schreiben, einfach niederschreiben, dass die anderen es sehen. Das ist wichtig. Und dann halt in der Cloud arbeiten. Mhm. Wenn man dann auf dem privaten oder also auf dem Rechner das privat abspeichert, also lokal, dann kommt keiner an die Dokumente. Also mal am besten alles immer in der Cloud machen, weil ich habe zum Beispiel jetzt keinen besonderen Zugang oder so, wo nicht irgendjemand dann da auch drauf kommen könnte, wenn es muss. Wir haben einen, der sich bei uns um IT kümmert, kein anderer ist Administrator. Das ist ja auch so ein Sicherheitsaspekt oder so, weil ich mehr Spam-Scheiß kriege, als es jetzt vielleicht andere kriegen. Deshalb habe ich zum Beispiel eigentlich gar keine Rechte, ja. Also weil das einfach zu gefährlich wäre. Also Sachen, wo irgendwas verändert werden kann oder so. Klar, wenn ich das dann brauche, dann kriege ich das schon, aber wenn ich das da nicht brauche und das so benutzen kann, dann ist das ja auch okay.
Ja, ein Punkt, der mir aber noch durch den Kopf geht, ist so ein bisschen Zeichnungsbefugnis, ne? Oder auch Vertretungsbefugnis der Gesellschaft gegenüber extern in dem Moment, ne? Wenn du reicht es, wenn einer zeichnet, müssen beide zeichnen, solche Themen.
Also Christian und ich haben eine Einzelzeichnungsberechtigung. Das ist wichtig. Also weil sonst hätten wir ein Problem gehabt. Klar, gibt es dann da sicher auch irgendwelche Möglichkeiten und so, wie man das sagt. Aber dauert alles. Und ich hatte das jetzt gesehen. Mein Papa ist vor 2 Jahren gestorben und der hatte eine eigene Firma. Und die war aber ganz normal am Laufen. Und die Einzige, die Vollmachten hatte, waren er. Und Gott sei Dank die Buchhalterin und seine Sekretärin. Ja. Und die Firma konnte ganz normal weiterlaufen. Und das ist so wichtig. Also für die Mitarbeiter, für alles. Also weil sonst, wenn eine Person stirbt, dann werden die Konten eingefroren und alles. Ne? Also das wäre die pure Hölle gewesen. Also es wäre für viele, viele Mitarbeiter wär das ja dann dahingehend das Ende gewesen und so. Ne? Also deshalb, das ist so wichtig, dass man für auch solche vielleicht jetzt Fälle, die man jetzt nicht direkt im Kopf hat hoffentlich auch nicht eintreten, aber dass man da vorsorgt und da einfach Sicherheiten einsetzt, weil du hast dann da nicht den Kopf. Zum Beispiel ich habe gar nicht an die Firma gedacht am Anfang, weil ich war mit mir, ich hatte so viele Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes an meinem Körper. Ja. Da war erstmal überhaupt nichts an meine Firma zu denken.
Ja. Genau, und diese Sorgen kann man sich dann, wenn man im Vorfeld einfach mal über diese Notfälle nachdenkt, zumindest erstmal ein Stück weit beiseite schieben, wenn man das proaktiv angeht. Katharina, vorletzte Frage. Du hast auch ein Kind bekommen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke, danke.
Wie verändert dies deinen Arbeitsalltag?
Ich habe glücklicherweise, viele sagen immer ein Anfängerkind, aber es ist echt so. Also was ich jetzt so von anderen Leuten gehört habe, ist sie schon enorm einfach im Vergleich zu anderen. Sie schläft durch, seit sie geboren ist. Also ich habe tatsächlich nach 2 Monaten nach der Geburt habe ich wieder Vollzeit gearbeitet. Das ging aber auch, da haben wir wirklich auch Glück. Mein Mann hat selber eine Firma, konnte das auch einrichten, dass er aufpasst. Und die beiden Mütter, also die Omas quasi, also meine Mama und die von meinem Mann, die sind auch in München. Ich weiß, dass das Luxus ist und die konnten dann aufs Kind aufpassen. Und sie kann sich auch sehr gut alleine beschäftigen. Also die sitzt dann da mit irgendwas und spielt da ewig rum. Deshalb, auch wenn ich dann zu Hause aufgepasst habe, war das wirklich überhaupt kein Problem, da auch normal zu arbeiten. Mittlerweile geht es jetzt seit 2 Wochen oder 3 zur Tagesmutter und es geht auch total gut. Mhm. Sie ist tatsächlich eher so Family-Style aufgezogen worden, also so Italian Family, weil quasi sie keinen Fokus jetzt auf eine Person hat. Und das würde ich auch jedem empfehlen, das ist tatsächlich sehr hilfreich. Aber was es da geändert hat, ist, dass ich, wenn ich so viele Meetings zum Beispiel am Tag habe und kaum zu E-Mails komme, dann ich abends dann heimkomme und ich dann halt noch irgendwie 2 Stunden mit meiner Tochter habe, dann nutze ich diese 2 Stunden mit meiner Tochter, weil das sind ja alles Momente, die kommen nicht wieder. Als ich noch gestillt habe, das hat mich so müde gemacht, dass ich teilweise dann einfach mit meiner Tochter einfach mitschlafen gegangen bin, so um 8 oder 9.
Okay.
Da habe ich dann wirklich selten irgendwie noch abends was machen können, weil ich einfach so müde war.
Ja.
Aber jetzt mittlerweile bringe ich dann halt das Kind so gegen 8 ins Bett und dann kann ich auch da wieder nochmal E-Mails oder so machen. Aber es ist auf jeden Fall, man schaut, dass man schon... Dass man das Kind auch miterlebt. Also ich habe kein Kind gekriegt, um es quasi nie zu sehen. Ich sehe es eh schon weniger als jemand, der jetzt irgendwie 2 Jahre in Elternzeit geht. Da will ich dann schon die Zeit, die ich mit dem Kind habe, intensiv nutzen. Und da will ich dann nicht irgendwie halb in einem Call und keine Ahnung, E-Mail. Also wenn ich dann mit ihr spiele, dann spiele ich mit ihr 100%. Und wenn sie dann halt weg ist und schlafen, dann kann ich mich wieder an den Rechner setzen.
Katharina, vielen Dank. Jetzt noch, wie bei allen Interviews, die wir haben mit Unternehmern und Unternehmerinnen, deine wichtigsten, ja, vielleicht Tipps, Hinweise, die du angehenden Gründern und Gründerinnen mitgeben möchtest auf ihre Reise, was ihnen vielleicht hilft, woran sie denken sollten, wie sie auch Herausforderungen meistern können. Was möchtest du mitgeben?
Also was ich immer so ein bisschen falsch finde, wenn viele Leute Vorträge auf großen Bühnen halten, die irgendwelche erfolgreichen Firmen gemacht haben, mit diesem, ja, nee, gezweifelt, ich nie. Es war immer ganz klar, dass das was ganz Tolles wird an der Firma. Ich glaube, die Leute lügen, weil, dass man da nie dran gezweifelt hat, das glaube ich einfach nicht. Das ist ganz normal, gerade am Anfang, wo man auch ja oft viel Feedback von Leuten in der Industrie kriegt, wo man eigentlich denkt, oh, die können es aber endgut. Und dann höre ich von denen auf einmal, ja, nee, Katharina, mach das ist nicht gut und so. Gab es bei uns übrigens einige, die heute sagen, sie sind Fans und Befürworter der ersten Stunde. Das ist aber auch so ein Standard. Und das ist ein Ding, dass man einfach sagt, da ist man einfach nicht alleine. Also da sind auch die auf der Bühne stehen, auch wenn die das jetzt hier vielleicht nicht sagen, aber die haben das schon auch so gemacht. Und was ich auch wichtig finde, ist, manche Leute denken ja immer noch, wenn sie die Idee erzählen, dann klaut ihnen jemand die Idee. Ja, das ist sicher schon mal vorgekommen, irgendwie, weiß ich nicht, zweimal in der Welt oder so. Aber dass das wirklich jemand macht, ist relativ unwahrscheinlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dir vielleicht was bringt, wenn du es einfach maximal vielen Leuten erzählst, dass sie dir irgendwie helfen können, dass sie irgendjemand kennen oder was auch immer, vielleicht auch erst ein bisschen im Nachgang oder so, ist einfach so groß. Und dieses, auch dass man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Exist bekommt und dann hat man ja Zeit, bevor dann man kein Geld mehr hat, dass man da dann wirklich diese Zeit maximal nutzt, also dass ich maximal viele Kunden irgendwie versuche anzuschreiben und zu kontaktieren, um herauszufinden, die Idee, die ich habe, finde nur ich das gut oder vielleicht auch andere, weil da habe ich jetzt einfach ein Jahr Zeit und dann muss ich halt ins kalte Wasser springen. Ja, für niemanden ist Cold Calls oder irgendwie fremde Leute ansprechen am Anfang besonders einfach oder macht Spaß oder sowas. Ja. Deshalb, das muss man einfach machen. Und da ist auch, also wenn ich dann, das höre ich oft von Frauen, ja, ich bin halt schüchtern, ich bin ja auch eine Frau. Ja, jeder ist da schüchtern und jeder findet das am Anfang nicht so toll und so. Da muss man das aber einfach machen und nicht irgendwie sich auf irgendwelche Entschuldigungen da, sei es, ich bin eine Frau oder was auch immer, ich bin eher der introvertierte Typ. Das ist alles egal. Das ist für jeden nicht einfach. Das muss man einfach machen. Und dass man diese Zeit einfach nutzt. Und wenn ich die eine Idee habe, macht sie, findet aber schnell raus, ob das was ist. Und in der Zeit, wo ihr es rausfindet, lernt ihr so viel, dass auch andere Firmen euch dann auch noch haben wollen würde, auch wenn es nicht klappt. Also das wären so meine Ratschläge, gerade am Anfang.
Danke, Katharina. Ich glaube, sehr, sehr wichtige Punkte. Manche Dinge gehören einfach dazu. Zweifel gehören auch dazu, sich davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern die auch einfach als vielleicht ein Ansporn zu sehen und zu überlegen, wie geht's einfach besser und ja, jeden Tag vielleicht auch mit der Aufgabe zu beginnen, die vielleicht die unangenehmste ist. Dann hat man sie nämlich auch schon hinter sich und kann sich auf den Rest des Tages freuen. Das ist dann, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt. Gleich morgens vielleicht erstmal ein paar Kunden anzurufen oder ein paar potenzielle Kunden. Dann kann der Tag im Endeffekt auch nur noch besser werden. Katharina, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und für euch bei Vectoflow alles Gute weiterhin und auch ganz viel Freude mit deiner Tochter.
Danke, ganz lieb.
Vielen Dank auch an alle, die jetzt zugehört haben, uns hier bei der Reise von Katharina mitbegleitet haben. Es waren viele Punkte dabei, die, glaube ich, als Impulse, Inspiration dienen können. Euch viel Erfolg bei eurer Reise. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Auch Themenvorschläge sind willkommen und bewertet gerne den Podcast auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ja, alles Gute. Tschüss.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.